Ich glaube so, wenn man sich das anschaut, seit 1960 gab es etwa 30 größere Eurobusch-Epidemien in Süd- und Mittelamerika mit mehr als einer halben Million detektierten Fällen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 14. Juli 2026 in Wien. Wir haben ja unsere Miniserie am Laufen über Viren, die von Stechmücken, blutsaugenden Insekten übertragen werden und die einen im Sommerurlaub erwischen können. Und heute geht's weiter. Wir haben schon gesprochen über Italien und das Toskana-Virus, Skandinavien und das Simpis-Virus. Und heute geht's ums Eurobusch-Virus, das das Eurobusch-Fieber auslösen kann. Auf Englisch sagt man Eurobusch, ich glaube auf Deutsch kann man das auch verwenden. Spanisch, die Aussprache ist glaube ich Eurobusche, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann kein Spanisch. Geschrieben wird das Eurobucche. Wer der besser Spanisch kann, kann mich ausbessern. Das Eurobusch-Virus ist ein Virus, das in den Tropen vorkommt, wo genau werden wir noch besprechen. Und dass ihm das Eurobusch-Fieber auslöst. Das Eurobusch-Virus ist verwandt mit anderen Bunya-Viren. Recht nah verwandt ist es mit dem Lacrosse-Virus, das in Nordamerika Infektionen in Menschen auslösen kann, aber auch mit dem Schmallenberg-Virus, das unter anderem in Europa Infektionen in Schafen, Ziegen und Kühen auslösen kann. Und ein bisschen weiter entfernt ist es auch mit dem Toskana-Virus, das wir eben vor kurzem besprochen haben, aber auch mit gefährlicheren Viren wie dem Krim-Kongo, hämorrhagischen Fiebervirus oder dem Rift Valley-Fiebervirus. Wie viele andere Bunya-Viren auch, hat es eben drei Genomsegmente, L, M und S. L, das steht für Large, dieses Genomsegment kodiert für eine Polymerase. M, das steht für Middle, das Genomsegment kodiert für das Glykoprotein, das Spike-Protein, das nennt sich GNGC oder GNGC. Das Genomsegment kodiert auch noch für ein nicht strukturelles Protein, das nennt sich NSM. Und dann haben wir das dritte Genomsegment, das nennt sich S oder Small. Und das kodiert für ein Nukleoprotein und ein weiteres nicht strukturelles Protein, das sich NS nennt. Die Viruspartikel sind etwa 80 bis 120 Nanometer im Durchmesser, grundsätzlich rund, aber pleomorphisch, das heißt nicht perfekt rund, sondern können auch so eierförmig ausschauen oder irgendwie zerquetscht. Ganz innen drinnen haben wir die drei Genomsegmente. Die RNA ist eben geschützt vom Nukleoprotein. Da sitzen ganz viele Nukleoproteinkopien auf dieser RNA. Und dann haben wir auch jeweils eine Polymerase assoziiert mit jedem dieser Genomsegmente. Dann haben wir eine Lipidschicht, eine Lipidhülle. Und in dieser Lipidhülle sitzt das Glykoprotein oder das Spike-Protein. Und wie schon gesagt, nennt sich das hier GNGC. Das wird als großes Glykoprotein hergestellt und dann gespalten in zwei Hälften, in die GN und die GC-Hälfte. Und das nennt sich so, weil G steht für Glykoprotein. Und Proteine haben ja zwei Enden. Das N-Ende, der N-Terminus und das C-Ende, also der C-Terminus, und GN steht eben einfach für den Teil, der N-Terminus ist, am N-Ende, und GC, GC steht für den Teil, der eben am C-Terminus sitzt, oder der C-terminale Teil von dem Protein. Eurobusch hat einige Genotypen, das heißt, es ist ein relativ diverses Virus, und dadurch, dass es Genomsegmente hat, können die sich auch weiter vermischen. Das heißt, wenn zwei unterschiedliche Eurobusch-Viren den gleichen Wirt infizieren und im gleichen Wirt die gleiche Zelle, dann können die Genomsegmente austauschen, wie das zum Beispiel auch Influenza kann. Und da kann dann ein neues Virus daraus entstehen, das immer eine Mischung aus den zwei alten Viren ist. Grundsätzlich wird diese Erkrankung von Stechmücken übertragen, in dem Fall Gnitzen, also keine Moskitos, sondern Gnitzen. Die kennen wir schon, Das sind auch die gleichen Blutsauger oder ähnliche Blutsauger, die die Blauzungenkrankheit übertragen können. Kulikoides ist da die Bezeichnung. Aber zu dem werden wir noch ein bisschen später kommen. Bisschen was Geschichtliches. Das Virus ist schon vor sehr langer Zeit entdeckt worden, nämlich 1955, aus einer Probe von einem Patienten mit Fieber an einem Ort, der sich Vega de Oropus nennt. Das ist, glaube ich, ein Dorf in Trinidad. Trinidad ist Teil von Trinidad und Tobago. Das ist ein Inselstaat. Und Oropus deswegen, weil der Ort so bezeichnet wird, deswegen heißt eben das Virus so. Da gibt es auch einen Fluss, der Oropus heißt, also nach der Gegend, dem Dorf und dem Fluss ist das eben benannt. Man hat das dort dann auch in Moskitos gefunden, dieses Virus, und zwar in einer Moskitospezies, die sich Coquiletidia venezuelanis nennt. Das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber das ist ein schwieriger Name. Und ein bisschen später, nämlich 1960, hat man dieses Virus dann auch in einem Faultier im Norden von Brasilien gefunden und auch dort in Moskitos. Also es war entweder schon immer dort, es hat sich angefangen auszubreiten. Und zwischen 1961 und 1980 gab es eben Fälle und Isolationen oder Detektion des Virus in Pará. Das ist ein Bundesstaat im Norden von Brasilien. Und zwischen 1980 und 2004 hat man angefangen, dieses Virus auch in der ganzen Amazonasregion von Brasilien zu detektieren. Also wie gesagt, anscheinend breitet sich's aus. Und es ist mittlerweile so, dass man es in vielen Ländern Süd- und Zentralamerikas detektieren kann. Zentralamerika, sagt man das so auf Deutsch? Oder ist das Mittelamerika? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber jedenfalls Mittelamerika und Südamerika gibt es viele Länder, die eben Fälle detektieren. Manchmal sind das gar nicht so viele Fälle, sondern nur eine Handvoll. Aber es gibt doch einige Staaten, die viele Fälle haben. Finden kann man das zum Beispiel in Barbados, Guyana, ich glaube auch französisch Guyana, Panama, Kolumbien, Ecuador und wirklich viele Fälle gibt es in Peru, Bolivien und vor allem in Brasilien. Und 2024 gab es dann auch einen Ausbruch in Kuba, der etwas größer war, und da gab es sehr viele exportierte Fälle. Das heißt, Reisende, die eben in Kuba waren und dann zurückgekehrt sind in die USA oder nach Europa, sind da erkrankt angekommen, beziehungsweise zu Hause erkrankt, und das waren dann eben exportierte Fälle von Oropus. Ich glaube, in Österreich gab es auch Fälle, soweit ich weiß, sogar einer in Linz. Das sind jetzt nicht Fälle, wo sich dieses Virus in Europa verbreitet, sondern sind wirklich Reiserückkehrer in diesem Fall. Ich glaube so, wenn man sich das anschaut, seit 1960 gab es etwa 30 größere Oropus-Epidemien in Süd- und Mittelamerika mit mehr als einer halben Million detektierten Fällen. Man muss aber dazu sagen, es ist recht schwierig, da gibt es wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Der Grund dafür ist, dass die Symptome eben sehr ähnlich sind wie bei anderen viralen Erkrankungen, die in diesen Gegenden von Stechmücken übertragen werden, wie zum Beispiel Zika, Dengue und Chikungunya. Und da diese Erkrankung, dieses Oropus-Fieber oft relativ mild ist und von selber wieder verschwindet, ist es oft auch so, dass da wenig Diagnostik verwendet wird und man deshalb wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer hat. Bisschen was zur Biologie. Dieses Virus hat zwei Zyklen. Einerseits den sylvatischen Zyklus, das heißt den Zyklus im Regenwald. Und hier sind anscheinend unterschiedliche Stechmücken beteiligt. Also man findet das Virus in Culex-Spezies, in Aedes-Spezies, aber eben auch in Culicoides-Spezies, speziell Culicoides parainsis. Das ist eben eine dieser Gnitzen. Aber im Regenwald wird es anscheinend von einigen dieser Blutsauger verbreitet, also von Gnitzen und von Moskitos. Man findet dieses Virus auch in vielen Wildtieren im Regenwald, in Faultieren zum Beispiel, in südamerikanischen Beuteltieren, in Affen, in Vögeln. Und was da im Regenwald passiert, ist einfach, es kommt zur Übertragung von einem dieser Tiere auf die Mücken, auf die Gnitzen und dann eben wieder zurück. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn jemand in diesem Regenwald, in diesem Ökosystem lebt, beziehungsweise dort arbeitet oder es besucht, also vor allem Ökotouristen zum Beispiel, dann kann man sich natürlich dort auch anstecken. Aber es gibt hier noch einen zweiten Zyklus und der ist problematischer und das ist der urbane Zyklus. Und hier kommt es im Prinzip zu einer Übertragung vom Mensch zu Gnitze zurück zum Menschen. Da braucht man keine Tiere mehr als, als Zwischenwirt. Und das ist mit Eurobusch eben auch schon passiert bei einigen dieser Ausbrüche. Und diese Gnitzen, diese Colocoides parensis kommen eben auch in urbanen Gebieten vor. Vor allem, wenn es wenig Kanalisation gibt, wenn stehendes Wasser gibt und so weiter und so fort. Und gerade beim urbanen Zyklus nimmt man an, dass die Gnitzen eigentlich der Hauptüberträger sind. Die beißen in Regenwaldgebieten eher bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Weil ich glaube, man hat beobachtet, dass in urbanen Gegenden die auch tagsüber beißen, beziehungsweise stechen. Ich weiß gar nicht, was man da richtig sagt, was da der richtige Ausdruck ist. Und die meisten Fälle treten dann, und das macht auch Sinn, während der Regensaison auf. Was passiert? Man wird also gebissen, gestochen von einer dieser Gnitzen, man infiziert sich, das Virus fängt dann Zellen an der Einstichstelle zu infizieren, breitet sich dann aber auch übers Blut aus und nach 3 bis 4 Tagen Inkubationszeit kommt es zu Symptomen. Und diese Symptome sind oft hohes Fieber, Kopfweh, das ist auch oft so ein Kopfweh, dass man, wo man den Schmerz hinter den Augen, also retroorbital spürt, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen können auftreten und manchmal, aber vielleicht weniger oft, kann es auch zum Ausschlag kommen, zum Hautausschlag und zu Blutungen, also zu hämorrhagischen Symptomen, Blutungen unter der Haut oder Blutungen auf den Schleimhäuten zum Beispiel. Was auch interessant ist, diese Infektion kann eine Erkrankung auslösen, die 2-mal auftaucht, also meistens kommen die Symptome das erste Mal nach der Inkubationszeit, halten dann so 2 bis 4 Tage an, dann fühlt man sich besser, man glaubt, es ist vorbei und dann können die Symptome nach 7 bis 10 Tagen wieder zurückkommen. In den meisten Fällen verschwinden die dann und man ist die Infektion los und man wird wieder gesund. In sehr seltenen Fällen kann es aber auch zu neuroinvasiver Erkrankung kommen. Das Virus kann Meningitis oder Enzephalitis auslösen, also entweder Gehirnhautentzündung oder Gehirnentzündungen. Und das sind dann natürlich schon schwerere Verlaufsformen und daran kann man auch sterben. Das passiert mit Eurobusch sehr selten, aber es ist dokumentiert. Was auch passieren kann, ist, da ist nicht das Virus selber dran schuld, sondern das Immunsystem. Das Virus kann eine Autoimmunantwort auslösen und dann fängt das Immunsystem an, Nervenzellen anzugreifen und das nennt man Guillain-Barré-Syndrom. Und das ist natürlich auch eine Komplikation, die man eben bei Eurobusch-Infektionen haben kann. Sehr problematisch ist die Infektion in Schwangeren. Da kann es einerseits dazu führen, das Virus einerseits dazu führen, dass der Fötus abstirbt. Also das kann im Prinzip über die Plazenta zum Fötus vordringen und den abtöten. Andererseits kann es auch zu Behinderungen bei den Neugeborenen kommen, das heißt zu abnormaler Entwicklung. Und ein Symptom hier oder eine Ausprägung dieser Abnormalitäten ist Mikrocephalie, wo eben das Gehirn geschädigt wird und kleiner ist als bei normalen Babys, die geboren werden und wo es auch zu abnormalen Veränderungen im Gehirn kommen kann. Das kennt man von Zika, das ist dort ein großes Problem, aber das ist auch bei Eurobusch ein Problem. Gut, aber wie gesagt, in den meisten Fällen eine relativ kurze und doch relativ milde Erkrankung, die eben von selber wieder verschwindet. Das ist auch gut so, weil es gibt nämlich keine Behandlungsmöglichkeit, es gibt keine antiviralen Medikamente, es gibt keine monoklonalen Antikörper, die man hier als Therapie geben könnte. Also im Prinzip kann man eh nicht viel dagegen machen, außer die Symptome lindern. Und es gibt auch nichts, was man machen kann, um dem vorzubeugen. Es gibt keine Impfstoffe. Und das Einzige, was man im Prinzip machen kann, ist, sich vor Bissen von diesen Gnitzen zu schützen. Und das kann man natürlich machen, indem man lange Hosen trägt, indem man langärmelige Hemden trägt, vielleicht mit einem Moskitonetz schläft und natürlich auch Moskitosprays verwendet. Insect Repellents verwendet, um eben diese Bisse, diese Stiche zu vermeiden. Ja, das war's für heute mit dem Eurobusch-Virus. Also Italien ist gefährlich, Skandinavien ist gefährlich und der Dschungel ist natürlich auch gefährlich. Mal schauen, über was wir nächste Woche sprechen werden. Geht sicher wieder auch um ein Virus, das im Urlaub von Stechmücken übertragen werden kann. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben, virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen möchten, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.